5 Jahre nach dem Verbrechen, der 11. September 2001, hat vieles verändert in der Welt. Reden Sie, verehrte Gäste, hier im Kleistsaal der Urania, aus der wir heute senden, mit Matthias Brückers, Journalist, Autor von Faktenfälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9., Professor Dr. Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient hier in Berlin, Yasin Musharbash, Journalist bei Spiegel Online, und Carsten Vogt, Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Bitte gehen Sie an die Mikrofone, nennen Sie, wenn Sie möchten, Ihren Namen.
Mein Name ist Horst Schäfer. Ein Zellerloch gibt es ja auch in den USA und man kann das auch nicht einfach wegwischen. Ich meine, jeder von uns hier und auch die vier auf der Bühne wissen sicher und kennen, was 1962 passiert ist, als der Generalstab der USA die Operation Northwoods zu Papier gebracht hat. Das sind 15 Seiten, die kann man sich mal in Ruhe angucken, die nur daraus bestehen, dass man Vorwände konstruiert, mit denen man eine Intervention in Kuba dann rechtfertigen kann. Und im Sinne solcher Dinge, die passieren, sollte man nicht alle Sachen, die offene Fragen behandeln, einfach wegwischen.
Mein Name ist Rosa Tennenbaum. Gleichgültig welcher Theorie man über den 11. September anhängen mag, ich glaube, eines ist doch ganz unbestritten, nämlich, dass der amerikanische Kongress, dass das amerikanische Volk und dass die Weltöffentlichkeit in einer Art und Weise belogen wurden, die, glaube ich, durchaus als historisch zu bezeichnen ist, nur um freie Hand zu bekommen für einen Krieg, der Jahre vorher schon geplant war. Was ich viel beunruhigender finde, ist, dass wir ja geradezu eine Art Neuauflage dieses ganzen Lügengespinstes derzeit erleben in Bezug auf den Iran. Wäre es nicht Zeit, vielleicht da etwas deutlicher und unabhängiger zu reden und Stellung zu beziehen und Einfluss zu nehmen, bevor wieder Bomben fallen?
Dankeschön. Wir haben zu reagieren. Wir haben zu reagieren auf einen Blick in die amerikanische Geschichte, auf Papiere und Gegebenheiten, die über 40 Jahre zurückliegen, und die Frage Iran. Wer möchte antworten?
Das waren ja keine Fragen, es waren Behauptungen. Ich möchte dazu nur einen Hinweis geben, auch der Hinweis auf das Zellerloch löst nicht oder kann nicht ablösen von der Tatsache, dass es die RAF mit ihren terroristischen Aktivitäten gegeben hat. Und alle anderen Hinweise, die gegeben worden sind, ändern nichts an der Tatsache. Für mich feststehenden Tatsache, dass der 11.9. geplant und durchgeführt wurde von den Terroristen mit dem Hintergrund, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Und dass der Krieg, der dann begonnen wurde gegen Afghanistan, keineswegs derjenige war, den die Bush-Administration sozusagen langfristig geplant hatte und vorbereitet hatte. Sondern hier wird in diesem Saal der Irakkrieg, der tatsächlich schon länger im Blickfeld von Anhängern der Bush-Administration war, und der Krieg gegen die Hintergründe der Leute vom 11. September in Afghanistan in einen Sumpf miteinander verrührt. Und dann wird daraus ein genereller Brei der Verschwörung. Und ich sage, dass das schlicht und ergreifend unsauber ist. Sondern die Bush-Administration hat den Krieg gegen den Irak mit Begründung geführt, die inzwischen als solche weitgehend widerlegt sind, unter anderem durch den Senatsbeschluss, die aber von Anfang an auch umstritten waren. Und wir haben einen anderen Hintergrund eines Krieges tatsächlich, der im Zusammenhang mit internationalem Terrorismus steht, nämlich gegen Afghanistan, wo auch feststeht nach wie vor, dass dort zum Teil der Staat von terroristischen Strukturen übernommen worden ist oder übernommen worden war. Und den muss man auseinanderhalten. Und man kann nicht einen allgemeinen Brei rühren, wo dann als Ergebnis herauskommt, dieser amerikanischen Administration kann man sowieso nicht trauen. Und dann zitiert man etwas aus den 60er Jahren, 70er Jahren und 80er Jahren. Aber in Wirklichkeit ist daraus nur zu entnehmen eine allgemeine Vorurteilsstruktur gegenüber einem Land und seiner Führung, aber keine analytische Bemühen um Aufarbeitung der Hintergründe des Terrorismus.
Es steht noch im Raum die Frage Iran. Professor Freitag.
Also ich denke, eine Sache, die man möglicherweise aus diesen ganzen Diskussionen lernen kann, die eben, wie Herr Vogt ja eben schon korrekt sagte, ja auch schon 2003 diskutiert wurden, ist tatsächlich, sich Informationen, insbesondere Informationen aus Geheimdienstkreisen, sehr genau anzuschauen. Das andere ist eben auch, sich anzuschauen, wie ist die Wie ist tatsächlich die international rechtliche Lage, auch wenn mir vollkommen klar ist, dass Völkerrecht ein außerordentlich schwaches, weil schwer einzuklagendes Recht ist. Und dann meines Erachtens tatsächlich zu versuchen, sich, aber das, dafür gibt es sehr viele Gründe, sich vor allem auch politisch mit Iran vielleicht noch deutlich offensiver, aber eben auch erstmal über längere Zeit hinweg auch politisch auseinanderzusetzen, vollkommen unabhängig davon, ob das nun ein besonders erfreuliches oder ein eher besonders unerfreuliches Regime ist. Und ich nehme an, dass die meisten sich einig sind, dass es nicht gerade ein überaus demokratisch gesinntes, auf öffentliche Aufklärung, Untersuchungsausschüsse oder solche Dinge ausgerichtetes Regime ist.
Matthias Brüggers, Iran.
Eine Bemerkung noch, weil Herr Vogt den Afghanistan-Krieg so lobt. Ein berühmter Kollege.
Ich habe ihn nicht gelobt, sondern ich habe ihn gesagt, er stand im Kontext mit der Bekämpfung des internationalen
Terrorismus. Genau. Darauf wollte ich.
Unterstellen Sie mir das bitte nicht.
Okay, der berühmte Kollege Seymour Hersh, ein investigativer Journalist, hat untersucht, was ist da eigentlich vorgefallen, als wir Tora Bora, diese Festung, in der Bin Laden und sein engster Stab sich verkrochen hatten, als wir die belagert haben. Sie durften da keine Verhaftung oder keine Erledigung dieses Kerns der Terroristen vornehmen. Warum? Der beste und engste Verbündete der USA dort unten ist der pakistanische Geheimdienst ISI. Der hat die Taliban dort installiert. Dieser ISI hat gesagt den Amerikanern, ihr könnt da jetzt nicht in Tora Bora bombardieren, da sind ja unsere Leute. Und daran sieht man, dass eben diese Terrorismusbekämpfung oder diese Suche nach Bin Laden eben auch keine wirkliche ist. Auf den Mann sind 25 Millionen, glaube ich, ausgesetzt mittlerweile. Da sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass irgendjemand sich das Geld verdienen will und einen Tipp gibt, wenn man sich die Geschichte, die ich erzählt habe, die der Seymour Hersh wirklich sauber recherchiert hat, anschaut, dann sieht man, das ist auch keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Man hätte ihn fangen können, man hat es nicht getan, weil man auf den Alliierten, den pakistanischen Geheimdienst, Rücksicht nehmen muss.
Yassin Mujarbash, sagen Sie bitte etwas zum Iran und wie man sich die 25 Millionen verdient.
Ich fang mit Letzterem an. Die Adresse gebe ich jetzt mal eben durch. Nein, dass die Tatsache, dass in den USA viele Politiker der gegenwärtigen Regierung die Anschläge vom 11. September in ihrem Sinne ausnutzen und auch Pläne aus Schubladen holen, die da möglicherweise schon lange liegen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber einen Zusammenhang herzustellen, dass die das dann auch gleich selber gemacht haben, das ist wirklich bizarr. Man kann ja Ereignisse ausnutzen, die man nicht selber herbeigeführt hat. Und ich glaube, dass wir es mit dem 11. September mit so einem Fall zu tun haben. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit solchen Themen, dann weiß man, dass Quellen aus dem Umfeld von Geheimdiensten grundsätzlich nicht zu trauen ist. Grundsätzlich nicht. Was den Iran angeht, war es in der Tat so, dass es von einem halben Jahr ungefähr oder vielleicht ein bisschen weniger so eine Welle gab, da tauchten plötzlich die deutschen Wunderwaffen auf, die der Iran angeblich besitzt. Und das war eine ganz interessante Konversion von zwei Interessen. Denn auf der einen Seite hat der Iran das gepusht und hat ständig gesagt, wir haben ein unsichtbares U-Boot und Raketen, die fliegen schneller als der Schall und das Licht zusammen und was weiß ich nicht noch alles. Von interessierter Seite wurde das natürlich aufgegriffen im Westen, vor allem in den USA. Und das hat in der Tat mich jedenfalls auch an das Vorspiel zum Irakkrieg erinnert. Und ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass es solche auch medial unterstützten Spiralen geben kann und dass die sehr gefährlich sind. Und ich hoffe, dass die im Falle des Iran einer vernünftigen Auseinandersetzung weicht, die auch den Realitäten standhält, die ganz bestimmt nichts mit unsichtbaren U-Booten zu tun hat.
Wir bleiben da drüben bei diesem Mikrofon.
Ich wollte eigentlich auch zum 11. September nur kurz sagen, es war eine gigantische Provokation, ein ungeheures Verbrechen, vergleichbar nur mit Ereignissen wie Pearl Harbor etc. Am Ende des Tages, dieses 11. September, stand eine Formel wie ein Menetekel an der Wand und die hieß Krieg gegen den Terror. Es ist tatsächlich eine unsinnige Formel. Aber unter dieser Formel laufen zurzeit blutige Kriege. Und jetzt nur zum Beispiel Afghanistan. Müssten Sie dann nicht fordern, die Soldaten zum Beispiel aus Afghanistan zurückzuziehen? Und zwar heute noch. Weil sie werden verwickelt, diese Soldaten werden demnächst, genau wie die kanadischen und wie die britischen und amerikanischen Soldaten, in Scharmützel, in Gefechte, die sie erwiesenermaßen, genauso wie 20 Jahre vor ihnen die Russen, nicht gewinnen können.
Dankeschön, da sind wir unversehens bei den neuen Kriegen angelangt. Eine Diskussion dazu haben wir neulich hier mit Herfried Münkler geführt, aber ein interessanter Gedankengang, Terror, Krieg und die deutschen Soldaten in aller Welt. Ich möchte dazu Meinungen und Analysen von allen hier in der Urania im Kleisttal hören. Wer beginnt? Matthias Kröpers.
Unsere Bundeswehr, die dort jetzt stationiert ist, bewacht den Opiumanbau und die Heroinproduktion. Wenn man auf diese Absurdität hinweist, dann erntet man Schulterzucken. Ja, das geht eben nicht anders. Die Warlords, die dort mit den Amerikanern kooperieren, brauchen eben dieses Opium- und Heroingeschäft, was ein Milliardenbusiness ist jetzt. Das ist kein Kleingeld.
Der 11. September und die neuen Kriege. Yasin Musharrabash.
Natürlich glaube ich auch, dass man Terror mit Krieg überhaupt nicht besiegen kann. Aber man kann Terrororganisationen verfolgen, unter Druck setzen, Ermittlungsdruck, Fahndungsdruck. Und das muss man auch tun. Das ist die ureigene Aufgabe von Staaten. Wenn Sie jetzt von mir ein Geständnis haben wollen, ob ich für oder gegen den Afghanistan-Krieg bin, muss ich leider verweigern, weil ich bis heute unentschieden bin. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist, dass Deutschland daran beteiligt ist. Ich bin froh allerdings, dass Deutschland nicht am Irakkrieg aktiv beteiligt ist. Aber ich würde lieber noch auf was anderes hinweisen, nämlich die Frage, wie man Terror denn dann bekämpfen kann. Ich glaube, dass man auch hier zwei grobe Stränge sehen kann. Das eine ist, und da müssen wir uns jetzt die Tätertypen angucken, die erste Generation, der 11. September, waren junge Araber aus Ländern, in denen sie frustriert waren, weil sie sich, ich nenne es mal, nach oben blockiert sahen. Das heißt, keine Perspektive entwickeln konnten. Keine armen Menschen, aber Menschen, die nicht das Leben leben konnten, was sie leben wollten. Und offenbar war ein Ventil für diesen Frust der radikale Islam und letzten Endes dann in einigen Fällen eben auch der bewaffnete Kampf oder der Terrorismus. Wenn wir uns andere Tätertypen angucken, mit denen wir es in letzter Zeit vermehrt zu tun haben, vor allem in den westlichen Ländern, dann entstammen die einem gänzlich anders geprägten Kreis, nämlich der Generation der hier aufgewachsenen Migranten oder jener Migranten, die hier längere Zeit gelebt haben. Und wenn man versuchen will, mit politischen Mitteln dafür zu sorgen, dass diese beiden Generationen, prekären Generationen, nicht in den Terror abgleiten, dann muss man mit verschiedenen Methoden gegensteuern. Es gibt also mit ganz großer Sicherheit kein einzelnes Rezept, sondern genauso wie wir in den arabischen Ländern und in vielen muslimischen Ländern dafür sorgen müssen und auch Druck machen müssen, dass sie besser regiert werden, denn sie werden absurd schlecht regiert, müssen wir innerhalb von Europa auch eine andere Integrationspolitik finden.
Frau Professor, die neuen Kriege, die Politik, die andere Politik, bis hin zur neuen oder anderen Integrationspolitik?
Ich denke, ähnlich wie beim Irak könnte man bei Afghanistan möglicherweise das Argument finden, dass nachdem man einmal eingegriffen hat und im Fall Afghanistans ja auch ein Land, das nach langem Bürgerkrieg eine, wenn auch unerfreuliche, nicht tolerante, auch nicht in der Tradition der afghanischen Toleranz stehende Ordnung etabliert hatte, nachdem man die zerstört hat, aus Gründen, die richtig gewesen sein mögen, die viele von Ihnen hier offensichtlich falsch finden, nachdem man so stark einmal interveniert hat, dann zu sagen, so und nach mir das Chaos, halte ich auch für zumindest bedenklich, wenn nicht gar relativ unverantwortlich. Das ist auch für mich der einzige Grund, weshalb ich denke, dass die Amerikaner nicht morgen aus dem Irak abziehen sollten, auch wenn ich finde, dass sie nie dorthin hätten gehen sollen. Ich denke, das Entscheidende ist so etwas wie internationale Glaubwürdigkeit. Das heißt, dass man versucht, im Nahen Osten, aber nicht durch Greater Middle East oder andere Pläne mit Gewalt, sondern durch Dialog, auch durch Anerkennung demokratisch gewählter Regierungen, egal ob sie uns passen oder nicht, versucht, demokratische Prozesse zu stärken, Menschenrechtsbewegungen zu stärken etc. Sicher aber nicht, indem man versucht, die Demokratie per Krieg zu etablieren.
Frau Professor Freitag, wie schätzen Sie denn die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan ein? Ich lese also in den Agenturen, es wird wieder eine Art Sittenpolizei etc. eingeführt. Das ist offenbar ein ziemlicher Rückschlag.
Nach allem, was man liest, unterstützen unter anderem deswegen zunehmend mehr Afghanen, im Süden zumindest, die Taliban, weil sie sagen, es ist uns zu der Zeit besser gegangen. Aber die Frage unter anderem nach Frieden, die Frage nach etwas, was zumindest als eine gerechte Ordnung erkannt werden kann, auch wenn sie sich auf die Scharia beruft und nur eine bestimmte Scharia-Interpretation zulässt. Das heißt nicht, dass ich diese Ordnung der Taliban verteidigen möchte, ganz im Gegenteil. Aber das sind die Gründe, über die man zumindest liest. Und ich denke eben, dass eine Aufgabe dann darin bestehen müsste, deutlich bessere Chancen zu entwickeln andernorts, um eine echte Alternative anbieten zu können.
Carsten Vogt, wenn ich unseren letzten Fragesteller richtig verstanden habe, wurden Sie gebeten, die deutschen Truppen zurückzuholen. Das kann in Deutschland bestenfalls das Parlament, aber Krieg gegen den Terror, asymmetrische Kriege, neue Kriege, politische Mittel, wie sehen Sie diese Verhältnisse? Das bitte zum Schluss unserer Sendung.
Ich bin gegen den Begriff Krieg gegen den Terrorismus, weil ich den Begriff eher für irreführend halte, weil ich glaube, dass der Kampf gegen Terrorismus, der notwendigerweise meiner Meinung nach viele Jahrzehnte dauern wird, nicht primär mit militärischen Mitteln geführt werden kann und sollte. Aber im Einzelfall ist die Anwendung militärischer Mittel nicht ausgeschlossen. Und deshalb bin ich persönlich so lange für die Präsenz deutscher Truppen in Afghanistan, solange diese dort Teil der Lösung des Problems sind und nicht Teil des Problems. Die Frage Libanon, wo sich das stellt, ist schon wieder eine viel komplizierte und ganz andere, weil wir dort es zwar auch nach meiner Meinung mit der Hisbollah, mit einer terroristischen Organisation zu tun haben, aber eine, die tief in der Bevölkerung verankert ist, die sehr starke soziale Aufgaben erfüllt und wo es dann darum geht, vor allen Dingen die Zufuhr der Waffen von außen zu verhindern. Also aber ganz andere Konstellation, zwar auch eine terroristische Organisation, aber ganz anderer Natur als die Al-Qaida. Und wenn man wieder nach Darfur guckt, wo die deutsche Bundesregierung sagt, sie würde nicht hingehen, gibt es dort Gewaltanwendung, wo man durchaus sagen könnte, unter bestimmten Gründen gäbe es auch Gründe, um dahin zu gehen. Und dann gibt es wieder die Kongo-Situation, die wiederum ganz anders ist und wo da sozusagen die Deutschen da sind, um sehr begrenzte Zielsetzungen mit abzusichern. Das heißt, was wir in den nächsten Jahren erleben werden, ist, dass bei jedem dieser Militäreinsätze, es werden ja nicht die letzten sein, dass dort die Entscheidung, anders als bei der Frage Bundeswehr, ja, nein, während der 50er, 60er Jahre, nicht so einfach zu treffen ist, weil die Lage unübersichtlicher geworden ist. Und auch die Entscheidungen nicht immer zwischen Gut und Böse sind. Und deshalb werden sie auch im eigenen Lande umstrittener sein als die vergangenen Entscheidungen der vergangenen Jahre. Aber dass wir uns dieser Entscheidung entziehen können und meinen, dass wir nur bei völlig klaren Situationen, wo wir wissen, dass alles von vornherein garantiert ist, dass es einen Erfolg gibt und wo die Bundeswehr da ist, aber es wird auf keinen Fall ein Schuss abgefeuert, wo sie dann sozusagen eine uniformierte Rote Kreuz nur darstellt. Diese Situation wird es nicht geben, sondern es wird solche komplexen Situationen geben, die die Politiker entscheiden müssen und denen sie die Bundeswehr hineinschicken. Und dann werden sie hoffentlich keine Fehlentscheidungen treffen, aber es kann auch das nicht ausgeschlossen werden.
Noch schaue ich in erregte Gesichter, noch stehen einige an den Mikrofonen. Unsere Zeit für Forum, die Debatte im Inforadio im Kleist-Saal ist abgelaufen. Sicherlich wird das Gespräch mit den Protagonisten dann hier noch weitergehen an den Tischen. 5 Jahre nach den Terroranschlägen in den USA diskutierten im Forum der Debatte im Inforadio Matthias Bröckers, Journalist, Autor, Ulrike Freitag, Direktorin des Zentrums Moderner Orient hier in Berlin, Yasin Mujabarsch, Spiegeljournalist, Journalist bei Spiegel Online, darauf legt er Wert, und Carsten Vogt, Koordinator der Bundesregierung für deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung, für Ihre Auskünfte, für Ihre Analysen, und auch bei Ihnen bedanke ich mich, verehrte Gäste hier in der Orania, für Ihr Engagement. Vielen Dank, sagt Alfred Eichhorn. Auf Wiederhören. Applaus